Es war in der Advents- oder Weihnachtszeit. Wir saßen alle zusammen im Wohnzimmer und jeder las irgendein Buch. Und dann kamen wir plötzlich auf die Idee, dass jeder mal den ersten Satz vorliest aus dem Buch, das er gerade liest. Und das war ganz spannend, wie Autoren eines Buches den ersten Satz wählen. Und als ich die Predigt für heute vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, es lohnt sich, einmal zu schauen, wie die Bibel startet und wie die Bibel schließt. Und wir beschäftigen uns heute besonders mit dem Schluss der Bibel, mit den letzten Worten der Bibel, dem letzten Kapitel und den letzten Sätzen. Und wenn Sie in die Bibel hineinschauen, dann werden Sie feststellen, dass der Anfang ganz schlicht mit Gott beginnt. Am Anfang, im Hebräischen kommt dann direkt das Wort für Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann wird wörtliche Rede von Gott wiedergegeben. Am Anfang der Offenbarung der Bibel steht Gott. Und am Anfang am Ende seines Wortes in Offenbarung 22, da kommt eine Bitte der Gemeinde, also sozusagen einer Gemeinde, nicht nur einer solchen örtlichen Gemeinde wie uns hier, sondern der weltweiten Gemeinde. Ach, komm doch, Herr Jesus, komme bald. Und ganz kurz davor, der aber, der dies alles bezeugt, nämlich Jesus, sagt ganz gewiss, ich komme bald oder ich komme schnell. Und wir werden uns jetzt diesem Text ein wenig nähern, diesem besonderen Kapitel der Bibel, dem Kapitel 22. Und ich möchte Ihnen das gerne vorlesen ab dem Vers 6. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, lade ich Sie ein, dass Sie mitlesen. Offenbarung 22, Vers 6 bis zum Ende der Bibel. Jesus sagte zu mir, das sagt jetzt Johannes, diese Worte sind wahr und zuverlässig. Gott der Herr, der den Propheten seinen Geist gibt, hat seinen Engel gesandt, um seinen Dienern zu zeigen, was sich in Kürze ereignen muss. Gebt Acht, ich komme bald. Freude ohne Ende ist allen gewiss, die die prophetischen Worte dieses Buches beherzigen. Ich, Johannes, habe das alles gehört und gesehen. Als es vorüber war, damit meint er die Visionen, die er gesehen hat, warf ich mich vor dem Engel, der mir diese Dinge gezeigt hatte, nieder, um ihn anzubeten. Er aber sagte, tu das nicht. Ich bin ein Diener Gottes wie du und deine Brüder, die Propheten, und wie alle, die sich nach den Worten dieses Buches richten. Bete Gott an. Da sagte Jesus zu mir, du musst das Buch, in dem diese prophetischen Worte stehen, nicht für später versiegeln. Denn die Zeit ihrer Erfüllung ist nahe. Wer Unrecht tut, mag es weiterhin tun. Wer den Schmutz liebt, mag sich weiterhin beschmutzen. Wer aber Recht handelt, soll auch weiterhin Recht handeln. Und wer heilig ist, soll weiter nach Heiligkeit streben. Gebt Acht, ich komme bald, und euren Lohn bringe ich mit. Jeder empfängt das, was seinen Taten entspricht. Ich bin der, der alles erfüllt, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Freude ohne Ende erwartet alle, die ihre Kleider reinwaschen. Sie empfangen das Recht, die Frucht vom Baum des Lebens zu essen und durch die Tore in die Stadt hineinzugehen. Aber die Verworfenen, die Zauberer, die Ehebrecher und die Mörder müssen draußen vor der Stadt bleiben. Dort sind auch die Götzenanbeter und alle, die das Falsche lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies alles mitzuteilen. Die Gemeinden sollen es zuverlässig wissen. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids. Ich bin der leuchtende Morgenstern. Und der Geist, hier ist der Heilige Geist gemeint, der Heilige Geist und die Braut antworten, komm. Wer dies hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, soll kommen, und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen. Ich, Johannes, warne jeden, der die prophetischen Worte aus diesem Buch hört. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott die Qualen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Wenn aber jemand von diesen Worten etwas wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil an der Frucht vom Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Der aber, der dies alles bezeugt, sagt, ganz gewiss, ich komme bald. Amen, komm doch, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit uns allen. Einige Gedanken zu diesem Text, um diesen Text begreifen zu können, denn Sie haben gemerkt, hier ist eine richtige Fülle von Gedanken. Das Erste, was uns auffällt, traut dem zuverlässigen Wort Gottes. Sie haben eben diese Formel auch gehört, fügt nichts hinzu und nehmt nichts davon weg. Hier wird etwas gesagt über die Autorität dieses Buches. Und zwar ist hier nicht die gesamte Bibel gemeint, sondern hier ist dieses Buch gemeint, das Buch der Offenbarung. Fügt nichts hinzu, nehmt nichts davon weg. Und es wird in diesen ersten Worten schon, in den ersten Versen beschrieben, es ist ein wahres Wort und ein treues, wahrhaftig und treu. Und das sind eigentlich Charaktereigenschaften auch in der Offenbarung von Gott selbst. Gott selbst garantiert die Treue und die Wahrhaftigkeit seines Wortes. Und in diesem Zusammenhang wird Gott ganz feierlich genannt. Gott der Herr, der den Propheten seinen Geist gibt. Hier wird also deutlich gemacht, dieses Wort ist zwar Johannes gezeigt worden, und dennoch stammt es von Gott selbst. Es ist Offenbarung des Höchsten. Und dann gibt Johannes sich für dieses wahrhaftige und treue Wort, gibt Johannes sich als Zeuge an und sagt, also ich sage euch, ich habe das wirklich gesehen. Johannes ist ein Jünger Jesu, der war mit Jesus unterwegs und ist zu diesem Zeitpunkt in Gefangenschaft auf einer Insel, auf der Insel Patmos. Und dort bekommt er diese Vision. Er sagt, Leute, er schreibt ja diese Offenbarung, dann schickt sie sozusagen in die Gemeinden hinein und sagt, ich habe das wirklich gesehen, ich stehe dafür gerade. Und gleichzeitig, als er das sagt, sagt er aber, wird deutlich, er wirft sich sofort vor diesem Engel zunächst auf die Knie. So als wollte er ausdrücken, ich habe zwar gerade gesagt, hallo, ich bin's, ich habe das aufgeschrieben und ich bin Zeuge dafür und gleichzeitig möchte ich, dass mir dafür keine besondere Ehre zukommt. Ich bin nicht dadurch, dass ich eine Vision hatte, jetzt etwas Besonderes in der frühen Christenheit, sondern ich bin jemand, dem Gott die Gnade geschenkt hat, das zu sehen und weiterzugeben. Und die Ehre wird von dem Engel direkt weiterverwiesen und er sagt, Ehre gehört hier wirklich nur Gott und nicht mir als Engel. Dann haben Sie diese Warnung, die hier in diesem Text steht, gehört, die das nochmal unterstreicht. Das treue und wahrhaftige Wort Gottes wird hier durch eine feste Formel, die also auch im Alten Testament schon mal auftaucht, wie geschützt. Warum eigentlich? Es soll deutlich werden, hier geht es nicht um eine Diskussionsgrundlage bei dem Text. Hier geht es nicht um eine Idee, über die man gemeinsam beraten kann, sondern die Offenbarung versteht sich selbst als Wort Gottes. Und hier geht es nicht darum, dass jemand später, als er es abschreibt, vielleicht ein Abschreibefehler ihm passiert oder dass Menschen, wenn sie versuchen, die Offenbarung zu deuten, zu verschiedenen Ergebnissen in der Auslegung kommen. Die unterliegen ja immer der Gefahr des Irrtums. Es geht auch nicht gegen die Abwehr, dass man diesen Text übersetzt und ihn dadurch verändert. Nein, es geht hier um bewusste Fälschungen oder Auslassungen bei diesem Text. Und vielleicht haben Sie sich, als Sie das gehört haben oder schon zu einem anderen Zeitpunkt gefragt, wie kann denn ein Buch von sich selbst behaupten, es sei unantastbar? Ist das nicht unlogisch, ein Widerspruch in sich selbst? Wir finden diese Formel in keinem anderen Buch des Neuen Testamentes. Und ich glaube, das hat einen Grund. Johannes tritt hier als jemand auf, der als einziger Zeuge für dieses besondere Buch auftreten kann und sagt, an dieser Stelle möchte Gott, dass diese Offenbarung in besonderer Weise geschützt wird vor Fälschungen und vor Antastungen und Auslassungen. Die anderen Bücher des Neuen Testamentes, die anderen, beispielsweise Evangelien oder die Briefe, werden immer durch mehrere Zeugen bestätigt. Das ist auch ein wichtiger Hinweis für Sie, wenn Sie denken, naja, Weihnachtsgeschichte und all die anderen Geschichten, die im Neuen Testament stehen, das sind ja alles nur Geschichten oder das sind halt Erfahrungsberichte, die haben halt Menschen irgendwie aufgeschrieben. Dann täuschen sie sich über den Charakter, den das Neue Testament und die Bibel insgesamt hat. Die Bibel hat mehrere Zeugen dafür, dass ihre Bezeugungen wirklich Wort Gottes sind. Sie sind von Menschen aufgeschrieben und dennoch Wort Gottes. Und da gibt es mehrere Zeugen für, sozusagen, die auch in der Bibel zum Teil bereits genannt werden. Das eine ist eine Glaubwürdigkeit, die die Schriften des Neuen Testamentes bekommen durch die Gemeinde. Als die ersten Gemeinden die Briefe von Paulus beispielsweise und die Evangelien lesen, die werden in den Gemeinden rumgereicht. Und dann sagen die Gemeinden, ja, bei diesen Schriften, da erkennen wir, dass Gott selbst durch diese Schriften redet zu uns. Und bei anderen Schriften erkennen sie, da hat sich jemand ein paar schöne Geschichten ausgedacht. Sie können das zum Teil auch daran erkennen, dass sie die Leute noch kennen, über die dort berichtet wird. Das heißt, auch in der Entstehung des neutestamentlichen Kanons, also Zusammenstellung des Neuen Testaments, wird deutlich, die Gemeinden haben hier eine ganz große Rolle gespielt, ob sie diese Schriften als Wort Gottes erkannt haben. Der zweite Zeuge im Neuen Testament ist immer die Person dessen, der es aufgeschrieben hat. In der Bibel wird großer Wert darauf gelegt, dass die Person des Schreibers bekannt ist als ein wirklicher Augenzeuge oder als ein Schüler des Augenzeugen, also ein Apostel, ein Jünger Jesu oder ein Schüler eines solchen Apostels. Und der dritte Zeuge ist erfüllte Prophetie, bereits im Neuen Testament, beispielsweise, dass Jesus die Belagerung Jerusalems vorhersagt und sie genau so in Erfüllung geht. So viel zu der zuverlässigen und wahrhaftigen Charakter des Wortes Gottes. Der zweite Gedanke, der hier in diesem Text auftaucht, der ist Ihnen sofort aufgefallen. Ihr seid mitten in der Zeit der Erfüllung. Gebt Acht, ich komme bald, sagt Jesus. Und hier wird den Menschen, die mit Jesus Christus leben, wird gesagt, freut euch darauf, die Zeit der Erfüllung ist nahe. Freude ohne Ende wartet auf euch. Und darum werden hier Bilder gebraucht, die deutlich machen, was das für ein schönes Fest ist, das uns erwartet. Glückselig, die ihre Gewänder waschen, heißt das hier. Die also reine Gewänder haben, weil sie vor Gott gerecht dastehen. Sie werden Zugang haben zu etwas, was im Paradies den ersten Menschen noch verwehrt war, der Baum des Lebens. Und von diesem Baum heißt es, dass die Blätter dieses Baumes Heilung bringen. Das heißt, Freude ohne Ende, weil kein Kummer, keine Trauer, keine Quälerei mehr da ist. Und gleichzeitig wird in diese Zeit der Erfüllung hineingesagt, Achtung, es beinhaltet immer auch eine Warnung, wenn Jesus Christus sagt, ich komme bald. Dass er sagt, schaut, es gibt Menschen, die hineinkommen in die Stadt Gottes, in das Leben, das Gott verheißt. Es gibt Menschen, die draußen vorbleiben. Das ist ein Bild hier, in der Stadt zu sein oder draußen vor. Das heißt, Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit zu haben oder ewige Trennung von Gott zu haben. Und hier gibt es eine Aufzählung, das ist Ihnen aufgefallen. Und wir hatten letzten Sonntag uns schon damit beschäftigt, dass es bei dieser Aufzählung Ehebrecher, Mörder, Zauberer, Verworfener nicht darum geht, dass der moralisch Hochstehende bei Gott angenommen ist und der moralisch dürftig gelebt hat, nicht angenommen ist. Sondern dass es hier darum geht, ob ein Mensch mit Christus gelebt hat oder ohne Christus gelebt hat. Ohne Christus heißt nämlich in der Bibel, wer ohne Christus lebt, an dem ist die Sünde hängen geblieben. Die ist nicht abgewaschen worden, die ist hängen geblieben, kleben geblieben. Sie klebt und wird dann so übermächtig, dass es irgendwann heißt, dass Menschen das Falsche lieben. So kennzeichnet die Bibel das. Zuletzt wird die Sünde geliebt. Und in diesem Stadium gibt es keine Gemeinschaft mehr mit Gott, dem Lebendigen. Die Offenbarung beschreibt das sehr deutlich, dass Jesus immer wieder sagt, ich komme schnell. So fängt die Offenbarung an, so hört sie auf. Es ist bald soweit, sagt Jesus. Und Kritiker der Bibel haben natürlich immer wieder gesagt, und vielleicht haben sie das auch schon selber gedacht, liegt ja nahe, ja, wie kommt das, dass das noch nicht bei uns angekommen ist? Es sind doch jetzt schon 2000 Jahre fast her, dass diese Worte aufgeschrieben wurden, gesagt wurden. So bald ist Jesus dann doch nicht gekommen. Wenn wir uns das genau anschauen, was die Bibel verheißt, dann sehen wir, dass Jesus Recht behalten hat in dem, was er angekündigt hat. Jesus sagt beispielsweise Lukas 21, Vers 32, dass die Generation seiner Zeitgenossen diese ersten Anfänge der Zeit der Erfüllung der Endzeit erleben werden. Denn seine Jünger fragen in diesem Zusammenhang, sag mal Jesus, wann wird das denn beginnen? Wann wird diese Endzeit, die Zeit der Erfüllung denn sein? Und da sagt Jesus, das ist so nah, dass viele von euch, die jetzt hier bei mir stehen, es noch erleben werden. Und er bezieht sich damit darauf, was als erste Ereignisse von ihm angekündigt werden. Die Jünger haben das gefragt in einem Zusammenhang, in dem es darum ging, dass Jesus sagt, dieser Tempel, über den alle so staunen in Jerusalem, von denen die Menschen sagen, dieser Tempel, der ist so gebaut, dass er in Ewigkeit halten wird. Da sagt Jesus, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und da erschrecken die Jünger und sagen, wann wird denn das sein? Und dann sagt Jesus noch weitere Zeichen, bis er kommt und sagt, den Beginn aller dieser Sachen, zum Beispiel die Tempelzerstörung, zum Beispiel die Belagerung von Jerusalem, das werdet ihr selber erleben. Und so im Jahr 70, also 40 Jahre, nachdem Jesus ankündigt, dass das eintreffen wird, ist tatsächlich das erste Zeichen da und die Gemeinde Jerusalems flieht rechtzeitig. Die ersten Verführungen finden statt, auch darin bewahrheitet sich das Wort Jesu. Im Jahr 90 nach Christus schreibt Johannes in seinem Brief, der gleiche Johannes, der hier die Offenbarung aufschreibt, 1. Johannes 2, 18, dass schon viele Antichristen gekommen sind. Das heißt, auch an dieser Stelle bewahrheitet sich das, was Jesus ankündigt. Er sagt, die Zeit der Erfüllung ist da. Und wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, allein was wir in diesem oder dem, besser gesagt im letzten Jahrhundert erlebt haben, wir haben Seuchen erlebt, die ein großes Ausmaß hatten. Wir haben Atomexplosionen erlebt. Christenverfolgung in unvorstellbarem Ausmaß, das Auftreten von antichristlichen Führungsgestalten. Wir haben Verseuchung von Flüssen und Gewässern erlebt, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte und Fluten. Teils haben wir sie gesehen, teils werden wir sie noch sehen. Aber die Zeit, von der Jesus damals sprach, dass sie nahe herbeigekommen ist, in der leben wir. In der Offenbarung wird dann oft gesagt, ein Drittel der Erde ist davon betroffen. Und das ist ein Wort, das uns deutlich macht, hier sind Dinge gemeint, die ein ganz großes Ausmaß auf der Erde haben. Und ich meine, dass wir solche gesehen haben. Und darum die Aktualität dieses Buches, die Aktualität dessen, was Jesus sagt. Ja, ich komme bald, die Zeit der Erfüllung ist nahe. Und sie ist so nahe, sagt Jesus, dass es nicht mehr lohnt, es zu versiegeln. Im Alten Testament gibt es ein Gegenstück zur Offenbarung, das Buch Daniel. In dem Buch Daniel werden viele Dinge ähnlich bezeugt. Und im Buch Daniel heißt es dann, versiegele das, was du gehört hast, denn die Zeit der Erfüllung wartet noch. Und jetzt sind wir etwa 600 Jahre später. Jesus ist bereits gekommen und Jesus hat gesagt, jetzt beginnt die Zeit der Erfüllung. Und darum heißt es hier, diese Worte brauchst du nicht versiegeln. Du brauchst die Worte der Offenbarung nicht versiegeln, denn wir stehen mittendrin in der Zeit der Erfüllung. Und dann fragen Sie sich vielleicht, warum, wenn davon die Rede ist, dass Jesus Christus schnell kommt, dass diese Dinge bald kommen, warum dauert das immer so lange? Warum so lange Zeitspannen? Jemand hat einmal gesagt, das liegt daran, dass Gott so viel Zeit hat. Der Teufel hat keine Zeit, aber Gott hat Zeit und Gott hat Geduld. Gott hat beispielsweise im Alten Testament 400 Jahre lang gewartet, bis er Israel aus Ägypten holte. Und er hat sogar eine Begründung dafür angegeben. Er hat gesagt, die Zeit für das Gericht Gottes ist noch nicht da. Und deshalb warte ich noch. Gott hat 40 Jahre lang mit seinem Volk in der Wüste gewartet, bis sie in das Land Kanaan kamen. Die Begründung damals war, das Volk Israel lebt noch nicht in dem Vertrauen, was ich mir wünsche. Und darum nehme ich sie noch nicht in das verheißene Land. Gott hat 400 Jahre lang gewartet von der letzten Prophetie des Alten Testamentes, bis Jesus kam. 400 Jahre gewartet. Gott wartet 40 Jahre, nachdem Jesus es angekündigt hat, bis Jerusalem zerstört wird. Und wenn wir auf das erste Kommen Jesu schauen, Gott wartet mehrere tausend Jahre von der ersten Verheißung, dass Jesus kommen wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo er kommt. Und dennoch ist in der Bibel deutlich gesagt und ein Wort an die heutige Gemeinde, genauso wie an die erste Generation von Christen, bleibt auf der Hut, jede Generation aufs Neue. Seid darauf gefasst, ihr wisst nicht, wann der Herr wiederkommt. Seid vorbereitet. Und die Zeichen, die Jesus angegeben hat, die sollen uns, meine ich, verdeutlichen, dass hier nicht ins Blaue geredet wird. Dass hier nicht gesagt wird, naja, irgendwann und vielleicht. Sondern sehr konkret, die Zeit des Endes hat schon begonnen. Der dritte Gedanke. Entscheidet, ob ihr in der Spur bleibt. Entscheidet, ob ihr in der Spur bleibt. Vielleicht hat sie das vorhin irritiert, dass in diesem Bibeltext steht, wer Unrecht tut, der mag es weiterhin tun. Denken Sie vielleicht, das kann doch nicht sein. Die Bibel kann doch nicht dazu auffordern, Unrecht zu tun. Also Sie müssen sich vorstellen, diese Schriften des Neuen Testamentes, die wurden ja in den Gemeinden vorgelesen. Und wenn man sich so die Offenbarung anguckt bei 22 Kapiteln, das heißt, wenn Sie sich in die Lage versetzen dieser ersten Gemeinden, dann saßen die schon anderthalb Stunden und haben zugehört. Was gelesen wurde, da wurde vorher gesagt, Johannes, ihr kennt den Jünger Johannes, der hat eine Vision auf der Insel Patmos gehabt und wir lesen jetzt diesen Originaltext vor. Sie können sich vorstellen, wie aufmerksam die Leute zugehört haben. Und dann, nachdem die ganze Offenbarung gelesen ist, kommt in diesem letzten Kapitel die letzte Aufforderung zu sagen, entscheidet euch, in welcher Spur ihr leben wollt. Entscheidet euch, welcher Spur ihr folgen wollt. Entscheidet euch, ob ihr in der Spur bleibt, dass ihr Christus erwählt habt. Und wenn das so ist, dann bleibt in dieser Spur. Wer heilig ist, der soll in der Heiligkeit weiter streben, weiterkommen. Und genauso wird gesagt, und wenn du meinst, dass du besser fährst ohne Christus, dass du ihn nicht brauchst, dann magst du weiterhin dein Bleiben. Das ist deine Entscheidung. Es gibt ein Beispiel von dem berühmten englischen Prediger Spurgeon, der einmal irgendwie auf der Straße mit Leuten sich unterhält und er kommt zu einer Gruppe von Menschen dazu, wo einer recht heftig flucht. Und da sagt Spurgeon zu ihm, du kannst ja schön fluchen, sag mal, kannst du auch beten? Und dann lässt er einen Schwall von einem Fluch über sich ergehen und dieser Mann sagt, also es käme ja nicht im Traum in die Gedanken zu beten, so ein Weibskram oder was auch immer er dann sagt. Und da sagt Spurgeon, willst du dir einen Taler verdienen? Dann sagt er, ja. Du kriegst dieses Geldstück, wenn du mir versprichst, nie mehr zu beten. Dann sagt er, ja, das ist ja leicht verdientes Geld, sagt der Mann und steckt es ein. Und Spurgeon erzählt darüber, dass das sicherlich ein heikler Moment war, aber dass er von diesen Mann provozieren wollte, dahin sich wirklich Rechenschaft zu geben, was er da macht und was er sagt. Der Mann geht nach Hause und er sagt zu seiner Frau, also es ist mir so, als wäre mir der Teufel persönlich begegnet. Ich habe ein Geldstück bekommen und das brennt mir förmlich in der Tasche. Ich bin so erschüttert über mich selbst. Ich habe das Gefühl, als hätte ich meine Seele verkauft. Und seine Frau hilft ihm dann, Spurgeon zu finden, dass er das Geldstück zurückgeben kann und dieser Mensch kommt zum Glauben an Christus. und sagt, das war für mich nötig, um einen Spurwechsel durchzuführen, mir klar zu werden, wo ich eigentlich langlaufe. Und darum steht hier, wer heilig lebt, der soll weiter nach Heiligkeit streben, der soll weiter auf diesem Weg gehen. Wer recht handelt, soll weiterhin recht handeln. Und hier ist auch wieder nicht das Moralische gemeint, sondern hier ist gemeint, wer mit Christus verbunden lebt, der soll weiterhin mit Christus verbunden leben. Manchmal fragen Menschen, ja, wie ist das, warum geht man nicht immer weiter auf die Suche, wenn man jetzt diese Spur Jesus Christus gefunden hat? Woher soll man denn sicher sein, dass man da wirklich etwas gefunden hat, was durchs Leben und Sterben trägt? Muss man nicht immer weiter suchen? Wir haben das Elke und Martin Campus einmal gefragt, wie sie Vorträge hier gehalten haben. Zwei Menschen, die sehr viel in östlichen Religionen sich umgeschaut haben, lange Zeit darin gelebt und die dann zum Glauben an Christus kommen. Und wir haben sie hier gefragt, als sie in Friedberg waren, sag mal, warum habt ihr euch danach denn nicht weiter auf die Suche gemacht? Ihr wart doch so Religionshopper. Ihr hättet doch genauso gut jetzt so weitermachen können und sagen können, naja, jetzt probieren wir ein bisschen Christentum, danach machen wir wieder was anderes. Und dann sagten sie nun, wir haben gemerkt, dass wir am Ziel angekommen waren. Wir haben gemerkt, dass wir das erhalten haben, was uns vorher fehlte. Dass unsere Suche wirklich zu Ende kam. Wer heilig ist, soll weiter nach Heiligkeit streben. Das ist in der Bibel kein Widerspruch, sondern das ist biblische Realität. Dass die Bibel sagt, wenn du zu Christus gehörst, bist du heilig. Du bist vor Gott ein vollkommen gerecht gemachter Mensch. Ein Mensch, der vollkommen okay ist. Und trotzdem soll dein Streben danach gehen, dass du dich weiter veränderst, und dass du das, was du erlebst in deinem Alltag, was du letzte Woche erlebt hast, dass das dazu dient, dass du Christus ähnlicher wirst und heiliger wirst. In dieser Spur will ich bleiben. Und der letzte Gedanke, bittet um die Wiederkunft Jesu. Bittet um die Wiederkunft von Jesus. Sie haben das gehört, diese Rufe, die in diesem Abschnitt auftauchen, die Rufe, der Heilige Geist und die Braut rufen, komm. Vielleicht haben sie gedacht, komisch, was weiß ich gar nicht einzuordnen, was das bedeuten soll. Dazu muss man wissen, dass die Braut, die hier genannt ist, ein Bild ist für die Gemeinde Jesu. Also ein Bild für die Menschen, die zu Christus gehören. Jesus Christus wird als Bräutigam verstanden und die Gemeinde als Braut. Und vom Heiligen Geist ist hier die Rede, weil er, der Heilige Geist, diese Sehnsucht weckt, dass Jesus kommt. Der Heilige Geist ist es in unseren Herzen, der uns dieses Wünschen, diese Sehnsucht ins Herz schenkt, ja, Jesus, komm. Und deshalb steht hier der Heilige Geist oder der Geist und die Braut sprechen, komm. Also der Wunsch danach, dass Jesus kommt. Die Gemeinde ruft als Braut Christi. Sie ruft nicht als ein leidendes, verletztes Etwas. Sie ruft nicht nach dem Kommen Jesu, weil sie nicht mehr kann, weil sie aus der Puste ist. Sie ruft nicht, weil ihr das Leben leid geworden ist. Nein, sie ruft als Braut. Sie ruft als jemand, der sich freut auf das, was kommt, der sich auf die Hochzeit freut. Und wenn wir uns das anschauen, wie mit welchen Augen Jesus demnach die Gemeinde sieht, nämlich als Bräutigam, der auf seine Braut schaut, dann können wir uns eine Vorstellung davon machen, wie das für den Bräutigam sein muss, wenn über seine Braut schlecht geredet wird, wenn die Gemeinde schlecht gemacht wird, wenn ihr die Versäumnisse vielleicht vorgehalten werden. Jesus sagt, das ist meine Braut. Missachtet sie nicht, ich freue mich auf sie. Ich weiß um ihre Tücken, um ihre Fehler, aber ich freue mich. Ich freue mich auf meine Braut und auf die Hochzeit. Und wenn die Gemeinde ruft, den Bräutigam ruft und sagt, Jesus, bitte komm, dann bedeutet das, dass sie das, was wir hier auf der Erde haben, als vorläufig erkennt und sagt, es ist nur etwas Vorläufiges. Etwas, was irgendwann beiseite getan wird. Und gleichzeitig bedeutet das, wenn die Gemeinde das ruft, wenn sie als Einzelner rufen, ja, Jesus, komm, dass sie sich nicht blenden lassen von dem, was ihnen die Welt zu bieten hat. Und auch, dass sie sich nicht einschläfern lassen, vielleicht durch Konsum oder Ähnliches, durch Alltagssorgen einschläfern lassen oder durch Bequemlichkeit, sondern dass sie auf Christus schauen, der gesagt hat, dass er kommt. Und deshalb heißt das hier, wer dies hört, wer also diesen Ruf hört, der soll selber auch sagen, ja, komm. Das heißt, der Ruf ist nicht nur ein Ruf, den die Gemeinde spricht oder die weltweite Gemeinde und Kirche Jesu, sondern ein Ruf, der dann sozusagen als Echo bei ihnen ankommen soll, dass sie selber sagen können, ja, Jesus, komm. Und weil das vielleicht nicht jeder aus freiem Herzen so sagen kann, darum kommt hier in unserem Text hinter dieser Aufforderung, komm, direkt eine Einladung. Wer durstig ist, soll kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen. Das heißt, hier ist eine Einladung in diesen Kreis der Leute, die Jesus rufen und die sagen, wir freuen uns darauf, dass Jesus wiederkommt, in diesen Kreis mit hineinzukommen. Kommt, sagt dieser Vers, wenn ihr Durst nach Leben habt, kommt und trinkt von der Quelle. Das ist kostenfrei, steht hier, kostenfrei, wie alle wirklich wertvollen Dinge des Lebens kostenfrei sind. Kommt in den Kreis derer, die Christus rufen und sich auf sein Kommen freuen.